Wir wollen uns heute mal über ein ganz allgemeines Thema nachdenken, vielleicht ein ganz einfaches Thema, aber ich denke, was uns alle betrifft, über den Glauben, durch Glauben, und wollen uns da mal das Leben des Gideon angucken. Aber vor allem das zentrale Thema soll heute Glauben sein. Eigentlich ein ganz einfaches Thema, denken wir doch, ne? Wir sind hier eine Glaubensgemeinschaft, wir sagen, wir glauben an Gott, wir glauben an Jesus Christus. Aber ich glaube, alle von uns haben schon mal die Phase durchgemacht und haben sich gefragt, ja, ich habe das Wort so oft gehört, aber was bedeutet das denn eigentlich? Und ich denke, so ist das mit vielen von diesen einfachen Begriffen. Wir denken, wir haben sie alle verstanden, aber eigentlich sind es somit die schwersten Begriffe, die wir haben können. Ich denke zum Beispiel, wenn wir über so ganz einfache Tätigkeitsworte sprechen, wie gehen oder wie sprechen. Jedes Kind weiß doch, was gehen und was sprechen ist. Was soll ich denn da noch viel erklären? Aber wenn man mal ein bisschen tiefer da gräbt, dann merken wir, das Thema, das wird komplexer und komplexer, das wird schwieriger und schwieriger. Und wir können uns da endlos drin verlieren. Ich denke schon einfach, gehen, das ist Gegenstand aktuellster Forschung, so in der Robotik. Über die letzten Jahrzehnte hat das gewaltige Sprünge nach vorn gemacht, aber das hat Unmengen an Hirnkapazität benutzt und jahrzehntelange Entwicklung, bis heute die ersten Roboter rausgekommen sind, die so das menschliche Gehen so bis auf ein bisschen imitieren. Wer es mal will, der kann unter Google, unter Boston Dynamics mal nachgoogeln, da sieht er das, was da heute möglich ist. Aber im Gegensatz zu dessen, was ein Mensch kann, naja, sind sie da auch noch ziemlich in den Anfangsschritten dann eigentlich drin. Oder sprechen, könnten wir eine Definition geben. Könnten sagen, ja, das ist die Formung von Lauten mithilfe der Spinnenbänder durch den Kehlkopf. Unter Steuerung des Hirns, wir könnten uns alles Mögliche Komplizierte ausdenken. Aber ich frage mich manchmal, wem hilft's? Wenn ich das meinen Kindern, als sie klein waren, gesagt hätte und denen eine Definition des Sprechens gegeben hätte, dann hätten alle anderen Menschen so in meinem Alter um mich her gesagt, er ist sehr ein schöner Papa. Im Kopf vielleicht dann noch toll mit seinen Gedanken, die er hat, aber seinen Kindern hilft er nicht wirklich weiter. Und wie ist das mit dem Glauben? Durch Glauben, wenn wir uns über den Glauben Gedanken machen, alle, die die Bibel so ein bisschen kennen, dann würden sie doch direkt sagen, komm, da ist doch dieses Kapitel 11 im Hebräerbrief, da steht uns doch der Glauben beschrieben. Und auch wirklich im ersten Vers des Hebräers, Kapitel 11, steht eine Definition des Glaubens. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ich kann mich noch erinnern, es ist schon Jahre her, da haben wir das mal in der Sonntagsschule besprochen und da habe ich dann auch die Kinder gefragt, was ist denn Glauben? Und dann sind wir auch zu dieser Definition gekommen. Wir haben mit den Kindern so ein bisschen drüber geredet und dann habe ich hinterher die Kinder gefragt, sag mal, und? Alles klar jetzt mit dem Glauben durch diese Definition? Diese Definition ist sehr wichtig sicherlich, das ist Wort Gottes. Und wir sollten auch sehr darüber nachdenken. Aber es ist eine allgemeine Definition des Glaubens. Das ist nicht der Glaube an Gott, was hier in dem ersten Vers beschrieben ist. Es ist allgemeiner. Da kann ich auch mich einsetzen. Und viele Menschen machen das so. Der Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Viele Menschen setzen ihre Hoffnung auf sich selber. Und sie verwirklichen das, was sie sich wünschen. Mit Ellbogen, mit allen Kräften. Bewegen sie sich nach vorne und nach oben, egal was da komme. Das ist der Glaube an sich. Aber der ist hier in dem Kapitel nicht gemeint. Und als Christen wollen wir ja den Glauben an Gott und an Jesus Christus lernen. Und da freue ich mich einfach so, dass es in diesem 11. Kapitel weitergeht. Und da geht es so weiter, wie wir eigentlich auch mit unseren Kindern umgehen, wenn wir ihnen das Sprechen lernen oder das Gehen beibringen. Da kommen eine Menge Beispiele. Wenn wir den Kindern das Sprechen beibringen, dann sprechen wir mit ihnen. Dann versuchen wir so die ersten Laute aus ihnen rauszuholen. Da formen wir die Worte vor ihrem Gesicht, vor ihren Ohren, damit sie das Sprechen lernen. Ähnlich ist es ja auch, wenn wir mit den Kindern das Gehen beibringen. Wir gehen ihnen voran, wir nehmen sie an die Hand. Und so lernen dann kleine Kinder das Gehen wie die Erwachsenen. Und so geht auch die Heilige Schrift mit uns an die Hand. Sie stellt uns diese Beispiele davor, die es in dem Glauben gibt. Sie bleibt nicht bei dieser Definition und sie fängt im Alten Testament an, bei Abel, und sie geht dann über viele von diesen Glaubenshelden, haben wir sie früher genannt, wir nennen sie ja heute lieber auch Glaubenszeugen im Alten Testament, und sie werden uns vorgestellt, was sie im Glauben getan haben, was durch den Glauben bewirkt wurde. Das Passafest, der Durchzug der Kinder Israel durch das Rote Meer, Frauen gewannen durch Totenauferstehung ihre toten Männer wieder. Es gab so vieles, was im Glauben bewegt wurde. Und wir wollen uns heute mal mit einem Beispiel dieser Glaubenszeugen beschäftigen. Der kommt bloß in so einem ganz kleinen Halbsatz dann in diesem Kapitel 11 vor. Und zwar ist das der Gideon. Und wenn wir uns mit dem Gideon beschäftigen, dann müssen wir erstmal in eine Zeit zurück, die eigentlich eine sehr dunkle Zeit war. Das war die Zeit der Richter. Es umfasst ungefähr eine Zeitspanne von circa 300 Jahren zwischen dem letzten Führer des Volkes Israels, Josua, und dem ersten König Saul. Es gibt 16 Richter in dieser Zeit, von Othniel bis Samuel, dem Priester, den letzten Richter. Und da waren viele unterschiedliche Personen drunter. Da waren Männer aus dem Volk Israel, und nicht nur Männer, da war auch eine Frau dabei, die Deborah. Da waren wahrscheinlich nicht sogar nur Israeliten dabei, da waren sogar ein Ausländer wahrscheinlich dabei, der Shamgar, das ist ein Name mit hethitischen Wurzeln. Und es war eine Abfolge dieser Zeit, ein Auf und Nieder. Es war eigentlich eine sehr chaotische Zeit. Es war eine Zeit von Untreue, Gericht, Hilferuf und Rettung. Es war eine Zeit des Abfalls des Volkes Israel immer wieder in den Götzendienst und in schwerste moralische Vergehungen, wie wir sie uns fast gar nicht vorstellen können. Es gab 3 Bürgerkriege, 7 Besatzungen durch 5 unterschiedliche Mächte und beinahe den Untergang eines Stammes. Und wenn wir heute sagen, wir haben vielleicht schwierige Zeiten, ja, die Bibel, die hilft uns auch in schwierigen Zeiten. Die gab es auch früher im Volk Israel. Und ich denke, dann sind diese schwierigen Zeiten, wie es damals im Buch der Richter beschrieben war, dann auch aktuelle Zeiten. Wenn wir mal uns das auf eine Landkarte angucken, wo die einzelnen Richter gewirkt haben im Volk Israel, das war von Nord bis Süd, von Ost bis West, ganz zerstreut. Manche dieser Richter, die hatten einen größeren Wirkungskreis. Manche dieser Richter, die waren nicht eigentlich der Wirkungskreis auf das ganze Volk Israel dann ausgedehnt, sondern nur auf einige Stämme. Und so erklärt es sich euch auch, wenn ihr euch die Richter anguckt und wenn ihr jetzt mal dann mit dem Taschenrechner all die Zeiten zusammen addieren würde, die in den einzelnen Büchern da sind, wann hat dieser Richter gerichtet, wann waren Friedenszeiten, und ihr addiert das alles auf, dann kommt er auf circa 400 Jahre. Wenn ihr die darumgehenden Berichte euch anguckt, wie sie dann in Josua und Samuel und den Königen sind, und rechnet dann nochmal nach, dann kann man da ungefähr sagen, das war eigentlich bloß ein Zeitraum von 300 Jahre. Und wenn man dann halt die Richterberichte sich da mal anguckt und dass einige Richter bloß in Teilen des Israels, Volkes Israels dann gewirkt haben, ja, dann kann man auch dafür eine Erklärung finden, nicht? Dass dann manche dieser Zeiträume, die da benannt waren, nicht für ganz Israel geltend waren. Ist immer schön, wenn man so die Bibel sind und dann hat man so vermeintliche Widersprüche. Wenn man ein bisschen tiefer grabt und ein bisschen tiefer kratzt, dann klären die sich oft eigentlich sehr, sehr schnell wieder auf. Die Zeit der Richter, wenn man sie mal zusammenfassen wollte in einem Vers, dann könnte man vielleicht diesen Vers zu Ende des Buches der Richter zu hinziehen. Das ist Vers 25 in Richter 21. In jenen Tagen war kein König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Wenn man das jetzt mal in moderne Worte dann übersetzen würde, so würde man sagen, der Individualismus unter den Israeliten war sehr groß. Jeder hatte seine große persönliche Freiheit und er hatte auch die Freimütigkeit, sie auszuleben in allen seinen in allen Punkten. Ob es seine moralischen Entscheidungen waren, Bezug auf Ehe, ob es die religiösen Entscheidungen waren, welchen Gott er nachfolgte, soll ich den Gott Jahwe, den Gott Israels, dann letztendlich zu Rate ziehen oder solch andere Götter zu Rate ziehen. Die Israeliten haben da sehr oft dann halt auf den falschen Weg eingeschlagen. Sie haben sich anderen Göttern gebeugt und das hatte auch sehr ernste Konsequenzen für sie. Wenn wir diesen ersten Satz in diesem Vers 25 mal betrachten, in jeden Tagen war kein König in Israel, wenn wir den dann auslegen, dann müssen wir mal aufpassen. Wir könnten sehr schnell auf diesen Pfad kommen und sagen, ja, wenn die Strukturen in Israel nur richtig gewesen wären, wenn sie den richtigen Führer, den richtigen gottesfürchtigen König gehabt hätten, dann wäre alles in Ordnung gewesen. Wäre das so? Wäre das schon die Erfüllung des Zieles des göttlichen Plans gewesen? Ich denke, nein. Dann hätte ja hinterher schon in der Zeit der Könige alles richtig sein müssen. Da hatten sie den König und alles wäre gut gewesen. Aber wir haben gesehen, auch da gab es Könige, solche und solche. Da gab es gute, gottesfürchtige Könige. Ja, es ging dann für die meisten Israeliten gut. Es gab falsche Könige, die von dem Herrn nur sehr wenig wissen wollten oder den Götzendienst noch nebenbei eingefügt haben. Ich glaube, dieser politische König ist nicht gemeint. Und wenn wir es vielleicht auf die Moderne übersetzen wollten, wenn wir hier bei uns im Staat die richtigen Strukturen hätten, oder brechen wir es vielleicht sogar mal tiefer weiter runter, wenn wir hier in der Gemeinde nur die richtigen Führer hätten, die gottesfürchtigen Führer, dann wäre schon alles in Ordnung. Nein, das Wort Gottes will tiefer an dir angreifen. Und dieser König, von dem hier die Rede ist, der will König der Herzen sein. Und dass es da nicht einfach nur um den politischen Führer geht, das finden wir auch schon im Buch der Könige in zwei Versen. Wenn wir einmal uns diesen Richter 8, Vers 22, Vers 23 angucken, das war eine Begebenheit im Leben Gideons, nachdem er alle seinen Kampf dann erfolgreich dann beendet hatte. Dann meinten die Bevölkerung um ihn herum, die Israeliten, boah, das ist doch jetzt der Richtige, den wollen wir zum König machen. Was sagt Gideon? Ich habe es hier gelb unterstrichen. Nicht ich will über euch herrschen, auch mein Sohn soll nicht über euch herrschen, sondern der Herr soll über euch herrschen. Gott selber will König sein. Gott will König in unseren Herzen sein. Und er gibt sich auch nicht mit weniger zufrieden, nicht mit äußeren Strukturen, die wir fassen, die können sicherlich gut sein, die können hilfreich sein. Aber wenn sie den Trennungsstrich dann letztendlich ziehen vor unseren Herzen, dann ist das nicht der Glaube an Gott, der letztendlich gemeint ist. Gott möchte in unseren Herzen herrschen. Und wir finden das auch weiter, wenn wir dann im Buch Samuel gucken. Samuel, der letzte Priester, Richter über die Israeliten. Als er das Volk Israel richtete, da kamen die Israeliten auf ihn zu und sagten, nimm uns einen König. Und der Samuel wusste erst gar nicht, was er tun sollte. Und er wandte sich an Gott. Und Gott sprach zu ihm und der Herr sagte zu ihm, mach, was sie wollen. Tu es so, wie das Volk Israel gewünscht hat. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen. Sie wollten nicht, dass eigentlich Gott wirklich bis an ihr Herz kam. Und sie lehnten das ab, dass Gott direkt über sie herrschte. So, ich hatte ja eben schon angedeutet, wir wollten uns heute mit dem Leben, mit dem Thema Glauben beschäftigen. Und wir wollen uns dazu mal den Richter Gideon angucken. Das sind in Richter die Kapitel 6, 7 und 8. Wir wollen jetzt nicht das ganze Leben uns Gideons uns angucken, sondern nur einige Aspekte aus dem. Und ich lese dazu mal die ersten Verse aus Richter 6 vor. Und die Söhne Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr in die Hand Midians 7 Jahre. Und die Hand Midians wurde stark über Israel. Vor Midian machten sich die Söhne Israel die Felsenlöcher, die in den Bergen sind. Und die Höhlen und die Bergfesten. Und es geschah, wenn Israel gesät hatte, dann zog Midian herauf und Amalek und die Söhne des Ostens, die zogen herauf gegen sie. Und sie lagerten sich gegen sie und verheerten den Ertrag des Landes bis dahin, wo man nach Gaza kommt. Und sie ließen keine Lebensmittel in Israel übrig. weder Schafe, noch Rinder, noch Esel, denn sie zogen herauf mit ihren Herden und mit ihren Zelten und kamen so massenhaft wie Heuschrecken. Zahllos waren sie und ihre Kamele, und sie kamen ins Land, um es zu verheeren. Das ist auch eine typische Geschichte, eine typische Begebenheit, wie wir sie in Richter finden. Es fängt damit an, dass die Israeliten vergessen haben, was vorher geschehen war. Wenn wir uns mal die Kapitel vorher angucken, das ist die Begebenheit mit Deborah, wo den Israeliten wieder ein großer Sieg begeben hatten und sie eigentlich mit wehenden Fahnen wieder zu dem Herrn gekommen sind und ihn verehrt haben. Und es verging eine kurze Zeit und sie hatten wieder alles vergessen. Erinnert mich an mich, vielleicht euch auch an euch selber. Wir haben viel mit dem Herrn oft dann letztendlich erlebt und dann stehen wir wieder vor ähnlichen Schwierigkeiten, ähnlichen Problemen und das, was wir erlebt haben, ist vergessen. Und die Folge ist, ja, dass ein anderer letztendlich die in unser Leben reinwirkt, dass sich der Herr zurückzieht und der Teufel oft freie Hand hat und hier in Israel etwas wirkt, was wirklich zur tiefen Verarmung der Israeliten hingewirkt hat. Sie verarmten, weil die Midianiter und die Amalekiter in das Land einmarschieren konnten. Sie kamen wie die Heuschrecken mit ihren Kamelen. Auf Deutsch gibt es so einen schönen Begriff für diese Kamele mit zwei Höckern. Vielleicht kennt ihr ihn. Da heißen sie Trampeltiere, im Gegensatz zu denen mit einen Höckern, die Dromedare heißen. Und ich glaube, dieses Trampeln der Midianiter, Amalekiter mit ihren Tieren, das beschreibt es ganz gut. Sie zertrampelten das Land Israel. Sie vernichteten das Eigentum, was eigentlich den Israeliten gehörte. Ihre ganzen Bemühungen waren ja immer zum Scheitern letztendlich verurteilt. Sie säten, es spross, aber dann kamen die Amalekiter und nahmen es ja weg. Oder einfach mit ihrem Vieh wurde es zertrampelt und sie verarmten sehr. Was machen die Israeliten? Und das, denke ich, das ist eine Reaktion, die eigentlich auch für uns sehr aktuell ist. Sie wussten was von ihrem Gott, der ihnen das Land Israel gegeben hatte. Aber sie waren nicht mehr in der Lage, es ganz letztendlich in Besitz zu nehmen. Und was wir da finden, ist so eine Art Glaube im Rückzugsgefecht. Wir haben es eben gelesen im Vers 2. Die vor Midian machten sich die Söhne Israel die Felsenlöcher, die in den Bergen sind, und die Höhlen und die Bergfesten. Und später, wenn wir uns dann nochmal mit Gideon dann letztendlich beschäftigen, dann sehen wir, wie der Gideon sein Getreide in einem Kelter ausdricht. Das ist nichts Normales. Das soll auch nicht so sein. Man soll sich nicht in dem Land, was allen gehört, da irgendwo nur Bergfesten und Felsenlöcher machen. Aber ich glaube, das ist eine Reaktion, die ist selbst uns Christen, ist sie letztendlich doch nur zu natürlich. Wenn der Glaube nicht mehr im Kampf steht, dann definieren wir uns dann oft selber solche Rückzugslinien, wo wir noch dann mit unserem Glauben leben können. Dann ist der Glaube vielleicht ein Glaube, der nur noch für den Sonntag taugt. Oder nur noch vielleicht in die engste Gemeinschaft mit anderen Christen oder zu Hause, wenn wir noch einen gläubigen Ehepartner haben, dann da gelebt werden kann. Aber das ist nicht der Glaube eigentlich, den die Bibel meint. Das ist ein Glaube, der im Kampf steht. Ein Glaube, der eigentlich hätte gegen die Midianiter dann letztendlich kämpfen müssen. Wir brauchen einen Glauben, den wir auch unseren Kindern weitergeben. Vielleicht in den Kampf, in dem sie stehen, in den Schulen oder in den Universitäten, mit den Meinungen, mit denen sie da konfrontiert werden. Wir brauchen einen Glaube, der am Arbeitsplatz Bestand hat, wenn vielleicht Fragen kommen. Woran glaubst du denn eigentlich? Da müssen wir mit mehr als einer Definition dann letztendlich dann um die Ecke kommen, um da bestehen zu kommen. Der Herr möchte uns einen lebendigen Glauben geben aus ihm, der auch im Alltag Bestand hat. Und so finden wir das hier eigentlich das Gegenteil, wenn wir uns die Israeliten angucken. Sie hatten einen Glauben, der sich immer weiter zurückgezogen hat. Sie waren nicht mehr im Land, sondern sie waren nur noch in ihren Bergfesten. Das bewirkte eigentlich auch so eine Trennung der einzelnen Israeliten untereinander. Jeder war nur noch für sich. Erklärt vielleicht auch hier, dass jeder hinterher Recht hat, was Recht in seinen Augen waren, weil sie waren vereinzelt, nur noch auf Bergfesten. Und so ein Gideon, der Er muss dann hinterher sein Getreide sogar in so einem Kelter dann ausdrechen. Ich habe hier so ein Bild, das habe ich im Internet gefunden, von so einem typischen Kelter in Israel oder im Nahen Osten. Das war eine Steinvertiefung, die entweder gemauert war oder direkt aus dem Stein ausgehauen war. Das war nicht der Platz, um letztendlich dann auch Getreide auszudrechen. Das war eine große Mühe. Normalerweise macht man das auf einer Tenne, auf einem offenen Platz. Da muss man nicht hinterher das Getreide wieder aus dem Rost, aus diesem Loch rausholen. Und dann hinterher, wenn man das dann säubern will, dann hat man eine Tenne, dann schmeißt man es nach oben, da weht der Wind durch, der reinigt das Getreide. Aber so ein abgeschiedener Platz dann, um Getreide auszudrechen, eigentlich sollte das dafür da sein, um dann Wein herzustellen, um Freudenfeste zu feiern. Aber das war in Israel nicht mehr möglich. Die hatten nur noch das, was zum absoluten Überleben notwendig war. Was passiert darauf? Das Volk Israel war in Not. Es passierte eigentlich etwas sehr Gutes. Not lernt beten. Not lernte die Israeliten schreien zu ihrem Gott. Und Gott antwortet. Gott sendet einen Propheten, und der sprach zu diesem, zum Volk Israel. Dieser sagte zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe euch aus Ägypten heraufkommen lassen und habe euch herausgeführt aus dem Sklavenhaus. Und ich habe euch aus der Hand der Ägypter gerettet und aus der Hand all eurer Unterdrücker. Und ich habe sie auch vor euch vertrieben und ihr Land gegeben. Und ich sprach zu euch: Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht die Götter der Amoriter fürchten, in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Das sind vielleicht so altbekannte Worte. Aber es lohnt sich mal darüber nachzudenken, womit der Prophet hier zu dem Volk Israel spricht. Weil diese Aussage, die er macht, ist so eine ganz fundamentale. Eigentlich hätten es die Israeliten ja wissen müssen. Sie kannten die Wunder, die Gott getan hat an ihnen. Er hat sie rausgeführt aus Ägypten, durch das Tote Meer, durch die Wüstenwanderung bis nach Israel rein. Und ich glaube, das Wichtige, was dahinter liegt, ist dieser fundamentale Unterschied. Früher Sklaven, heute Freie. Und das Leben, was sie hatten, das entsprach dem gar nicht mehr. Sie lebten nicht mehr als Freie. Sie lebten nicht mehr als Freie in dem Land, was der Herr ihnen gegeben hatte. Und das war das Schlimme. Sie waren befreit, aber sie lebten wie die Sklaven. Sie sind wieder dahin zurückgefallen, wovon eigentlich Gott sie rausgeführt hatte. Und wenn wir das mal in unsere Zeit heute übersetzen wollten, als Christen sind wir Erlöste, wir sind Befreite von der Sünde. Aber wie leben wir oft? Wie Sklaven, wieder wie solche, die in der Sünde zurückfallen, die sich wieder von den Sorgen dieser Welt, von diesen Problemen letztendlich beherrschen lassen, die vielleicht in Sünden reinfallen, die wir den anderen gar nicht so zeigen und was in den heutigen Zeiten auch sehr, sehr einfach ist und sehr, sehr verlockend und keiner bekommt's mit. Aber was sagt Gott dazu? Du bist eigentlich ein Befreiter und du bist wie ein Sklave, auch wenn uns dieser Zustand vielleicht dann gar nicht so bewusst ist. Und sie haben auf ihren Gott nicht gehört, auf die Stimme und haben sich wieder in diese Versklavung dieser fremden Götzen begeben. Aber dann kommt die Wende, ganz klein und ganz unscheinbar. Nicht in einem großen Massenpredigt, nicht mit sonderlich große Ereignisse, sondern der Engel des Herrn, Gott selbst, wie wir aus vielen Stellen im Alten Testament letztendlich schließen können, spricht zu einem jungen Mann, zu diesem Gideon. Und dieser Gideon, das war jetzt keine berühmte Erscheinung damals in Israel, das war ein junger Mann aus dem Stamm Manasse. Und wir lesen die Stelle gleich noch. Er sagt dann auch hinterher zu dem Engel des Herrn: Sag mal, ich bin doch eigentlich bloß einer aus dem kleinsten Stamm. Meine Familie ist eigentlich nur die kleinste Familie dann noch in Manasse. Wer bin ich denn eigentlich? Aber das ist eigentlich der Dreh- und der Angelpunkt, wo Gott letztendlich anfangen will. Gott selbst, er kommt zu diesem Gideon, als er gerade diesen Weizen in diesem Kälteaustricht eigentlich in seiner sehr erniedrigen Haltung und spricht zu ihm und sagt etwas zu ihm, was eigentlich sehr verwunderlich. Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Ich glaube, wenn wir den Gideon damals gesehen hätten, dann wären wir nicht zu diesem Urteil gekommen, dass da ein tapferer Held vor uns ist, der gerade in Angst vor Midian lebt, der seinen Weizen in diesem Kelter austricht, der da einsam auf dieser Bergfeste ist und sich vor den Feinden verschanzt. Aber das sind so, wie Gott letztendlich seinen eigenen Arm sieht, wenn er mit den Menschen ist, dann sieht er letztendlich, was er bewirken kann, und dann sieht er nicht auf unsere Kraft. Ich habe mal in einer Predigt gehört, das fand ich eigentlich nicht so gut, dass Gott da schon diesen ungeschliffenen Diamanten, den Gideon, gesehen hätte. Ich glaube, das trifft es nicht. Was Gott doch dem Gideon sagt, wenn ich mit dir bin, dann bist du ein tapferer Held, dann kann ich etwas wirken. Und Gott gibt ihnen einen Auftrag. Geh hin in deiner Kraft und rette Israel aus die Hand Midians. Und ich werde mit dir sein und du wirst Midian schlagen wie einen einzelnen Mann. Das sind schon ein überwältigender Auftrag, womit jeder Mensch sicherlich damals, heute maßlos überfordert wäre. Was ich sehr interessant finde, das ist die Reaktion Midians, wenn er Antwort gibt. Wir lesen das in Vers 13. Gideon aber sagte zu ihm: Bitte, mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns denn das alles getroffen? Und wo sind all seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt haben, wenn sie sagten, hat der Herr uns nicht aus Ägypten heraufkommen lassen? Jetzt aber hat uns der Herr verworfen und uns in die Hand Midians gegeben. Ist das die Antwort eines Glaubenshelden, wie wir es erwartet hätten? Ich denke, nein. Aber das ist die Antwort eines Menschen, wie Gott ihn kennt und wie Gott ihn benutzen will. Und wir können mit unseren Zweifeln, können wir auch zu unserem Herrn kommen. Wir können zum Herrn kommen, auch mit dieser notvollen Situation, die wir vielleicht in der Gemeinde haben, im Umgang untereinander, die wir vielleicht zu Hause haben, die Not, die wir verspüren, wenn wir mit unseren Kindern umgehen. Da sieht oft gar nicht das so sehr danach aus, dass wir wie als Befreite und als Sieger dann letztendlich dastehen, sondern da sind wir oft sehr kümmerlich, stehen wir da. Und dieser Gideon, der hat das zum Herrn gebracht. Und der Herr, der schilt ihn nicht dafür. Der Herr hört ihn an. Aber er gibt da auch nicht allzu große Antworten darauf, sondern er sagt ja einfach nur darauf, geh hin in deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Habe ich es dir nicht gesagt? Und dann kommt der Gideon schon wieder und gibt dann wieder seine Zweifel rein und sagt, bitte, mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehst du, meine Tausendschaft ist die geringste in Manasse und ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters. Ich glaube, wenn jetzt der Gideon letztendlich da stehen geblieben wäre, dann wäre die Geschichte hier aus. Dann wäre es eine sehr, sehr traurige Geschichte und dann wäre es auch für eins bestimmt keine lehrreiche Geschichte. Aber der Gideon, der macht das Entscheidende. Und er hört eigentlich auf diesen Vers 14, geh hin in deiner Kraft. Wir finden diesen Vers mehrfach in der Bibel. Ich habe mir auch hier in Vorbereitung für diese Predigt einige Gedanken darüber gemacht, was es bedeutet. Aber vielleicht bedeutet es einfach so etwas Einfaches. Hör auf mich und mach erstmal den ersten Schritt. Ich glaube, jeder Sieg im Glauben und jedes Glaubensleben fängt mit dem ersten Schritt an. Und manchmal ist das ein ganz, ganz kleiner Schritt. Der Weg von Gideon, der fing nicht mit seinen mächtigen Taten an, sondern mit einer Reihe kleiner Gehorsamsschritte. Und kleine Gehorsamsschritte im Glauben, die kann der Jüngste unternehmen, der vielleicht gerade frisch zum Glauben gekommen ist oder als Kind schon zum Glauben gekommen ist. Den kann aber auch der Erwachsene hinterhernehmen. Dieser erste kleine Schritt ist dann der wichtigste, den wir gehen. Und dann geht der Herr mit. Und dann kommen die nächsten Schritte. Gideons Glaubensweg fing nicht mit dem Sieg hinterher über die Midianiter an, sondern er fing damit an, dass er den ersten Schritt ging und dem Herrn gehorsam war. Und ich glaube, das ist das, was wir auch lernen sollen, dass der Jüngste hier bei uns lernen soll, der im mittleren Alter und auch der Älteste dann lernen soll. Und der erste Schritt, auf den Gideon kam, der sagte, ich will doch erkennen, mit wem ich da spreche. Er wollte ein Zeichen haben, wer ist das denn, mit dem ich doch zu tun hatte. Ich denke, er hat es dann schon letztendlich verstanden und er hat Gaben zubereitet und sie zu diesem Engel des Herrn nach draußen gebracht. Er nahm ein Ziegenbocklein, briet es und kochte es und nahm die Brühe. Er nahm ein Efamehl und bereitete Kuchen und brachte sie nach draußen und bat diesen Engel des Herrn um ein Zeichen. Er gab eine Gabe als Opfer dar, brachte sie nach draußen und schon da musste er eine wichtige Lektion lernen. Der Engel des Herrn sagte, gib mir dieses Fleisch, nimm dieses Brot, leg es auf einen Stein, aber die Brühe, die du gebracht hast, die kannst du wegschütten. Warum? Finden wir im Alten Testament. Da steht, was dem Herrn geopfert war. Der wollte kein Opfer, der wollte nichts Gekochtes, sondern als Vorbild dann hinterher und auf unseren Herrn Jesus, er wollte, was am Feuer gebraten war und er wollte das Brot. Aber die Flüssigkeit, die konnte er nicht nehmen. Gideon legt es auf einen Stein. Der Engel des Herrn rührt es mit dem Stab an. Es geschieht ein Wunder. Flammen kommen aus dem Stein, das Opfer geht in Rauch auf und der Gideon merkt, der Engel des Herrn, mit dem ich spreche, der, das ist Gott selber. Gideon musste erstmal den Herrn selber kennenlernen, in seiner Größe, in seiner Herrlichkeit. Und da konnte er mit dem, was er da gebracht hat und was er eigentlich dachte, das wäre gut. Das kam ja eigentlich aus tiefstem, aufrichtigen Herzen, aber eigentlich nicht aus dem richtigen Verständnis. Und der Engel des Herrn belehrt ihn und da kommt wieder etwas Schönes im Leben Gideons dann zum Tragen. Er beschwert sich nicht darüber, sondern er nimmt es so an, er akzeptiert es einfach. Er lässt sich korrigieren. Der Gideon, das war nicht so ein Mann, der meinte, er wüsste selber alles im besten Bescheid, sondern der ließ sich von Gott korrigieren und das war ganz, ganz wichtig. Er hatte auch noch so mehrere schöne Charakterzüge. Das eine finden wir, als der Gott ihn, du großer Held dann bezeichnet. Und er sagt, wie bitte, wenn Gott mit uns wäre, da springt er sehr schnell vom Ich ins Uns. Da denkt er nicht an sich, sondern da denkt er an diese Situation, in der die Israeliten waren, in ihrer Armut, in ihrer Verfolgtsein, in ihrer Schwachheit. Das ist auch ein schöner Zug. Und haben wir heute gar nicht die Zeit dafür, uns mit dem Kapitel 8 beschäftigen würden, da sehen wir, dass dieser Zug den Gideon auch weiter in seinem Leben begleitet hat. Ja, Gott hatte dem Gideon einen Auftrag gegeben. Er sollte gegen die Midianiter dann letztendlich kämpfen, er sollte siegen. Und jetzt kommen wir aber eigentlich auf einen Einschub in diesem Weg bis zum Sieg gegen die Midianiter. Denn Gott begegnet ihm noch einmal, und zwar in der Nacht. Und da sagt Gott zu ihm, und reiße den Altar des Baal aus, der deinem Vater gehört, und reiße ihn nieder und die Aschera, die dabei steht, und haue um. Ups, was ist los im Haus Gideons? Hat er es wirklich nicht gemerkt? Als er anfangs mit dem Engel gesprochen hatte, hat er ja dann noch etwas anklagend gesagt, ja, aber wenn doch Gott mit uns gewesen wäre, dann wären wir doch nicht in dieser Situation. War er sich eigentlich bewusst gewesen, dass er und seine Familie eigentlich gar nicht mehr so auf diesem Weg der richtigen Nachfolge des Gehorsams gegen Gott waren? War ihnen das überhaupt gar nicht aufgefallen, dass da noch mitten in ihrem Haus auf der Höhe da so ein Baalsaltar stand und so ein Aschera-Säule, so ein Stamm, wo dann dann hier diese Götter der anderen Länder dann verehrt worden waren, hat er gar nicht mehr dran gedacht. Aber Gott macht es ihm bewusst. Und so ist das vielleicht auch mit manchen Sünden, die bei uns irgendwo zu Hause Einzug gehalten haben. Die kommen meistens gar nicht so mit brachialer Gewalt von jetzt auf gleich, sondern sie kommen schleichend. Sie nehmen immer mehr Raum ein und irgendwann nehmen wir die überhaupt gar nicht mehr so wahr, sind uns gar nicht mehr bewusst, wo wir irgendwo abgeglitten sind. Aber Gott kann damit nicht leben. Und Gott muss da den Gideon drauf aufmerksam machen. Und Gott schickt ihn erstmal diesen Baalsaltar und diese Aschera umzuhauen. Und da, wenn wir da mal in dieser Geschichte weiterlesen, da passiert wieder etwas doch sehr verwunderlich für diesen starken Helden Gideon. Was macht er? Er nimmt sich 10 Leute von der Knechtschaft seines Vaters und macht sich nachts auf und reißt diesen Tempel ein. Da ist ein Gideon, der hat Angst. Das steht da explizit drin. Er hatte Furcht vor seinem Haus und den Leuten drumherum und deswegen hat das nicht am Tag getan. Aber er hat es getan und ich denke, das ist wichtig. Er hatte Furcht und er hatte sie überwunden. Vielleicht etwas kläglich, etwas zaghaft. Ging er dann dahin, holte sich dann Verstärkung, nahm den Stier, den zweiten Stier, wie es Gott gesagt hatte, riss dann den Altar ein, machte dann einen eigenen Altar und opferte da ein Brandopfer für Gott. Nachts. Heimlich. Auch das sind Helden Gottes. Ich glaube, und das finde ich ja so schön, wenn wir uns dann die Bibel anschauen, das ist kein, wie sie es mir früher im Religionsunterricht dann klar machen wollten, irgendwo ein Märchenbuch. Ich glaube, wer die Bibel gelesen hat, der ist immer überwältigt. Das ist das für mich das einzige Buch, das wirklich wahrheitsgemäß und, und richtig über Menschen berichtet. In all seiner Tiefe, ohne was zu verheimlichen, ohne was zu bestönigen. Und da sind selbst die Glaubenshelden, die sie im Alten Testament da sehen, das sind Menschen von selben Gemütsbewegungen wie du und mich. Aber Gott benutzt sie in ihrer Schwachheit. Und das ist dann wieder der nächste kleine Schritt, oder eigentlich auch schon große Schritt, den Gideon auf seinem Weg zum Sieg über die Midianiter getan hat. Er hörte auf Gott. Er war Gott in dieser Beziehung gehorsam und er räumte erstmal zu Hause auf. Es gab dann ein großes Wohau in der ganzen Umgebung dann drumherum. Sie wollten Gideon töten. Die sagten, wie kann das nur sein? Da ist einer, der räumt mit diesen Götzen auf. Die sind doch bestimmt auch gut, wenn es vielleicht nicht die richtigen Götter sind, aber so falsch sind sie doch bestimmt auch noch nicht. Aber wenn der da jetzt was dagegen macht, den müssen wir loswerden. Und dann tritt sein Vater für ihn ein und sagt er, was wollt ihr? Sag mal, wenn er da den Altar eines Götzen umgeworfen hat, dann soll er doch mal selber für sich sprechen. Dann soll der doch kommen und Recht sprechen, wenn es doch ein Gott ist. Und ihr könnt euch doch denken, was dann passiert ist. Nichts. Natürlich nicht. Das war ein hohler Götze, das war ein totes Stück Holz, ein paar Steine, mehr war da nicht hinter. Und so blieb dann der Gideon frei, aber bekam so einen Spitznamen, der hieß Jerubbaal, der Baal möge mit ihm rechten. Ja, das, so nannten sie ihn dann fortab. Ein schöner Name, ne? Dass er dann sagte, guck mal, da hat er das getan und wenn da wirklich noch ein Götze ist, von dem wir was halten können, dann sagt der doch dann das mit Gideon klären. Und das war dann doch ein schönes Zeichen, dass das nicht der lebendige Gott war. Und dann ging es weiter auf dem Weg zum Kampf gegen die Midianiter, dieses eigentlichen Auftrages, den er von Anfang an dann gehört hatte. Und der Gideon machte seine Schritte vorwärts und der Herr war mit ihm. Wir lesen das in Richter 6, Vers 34. Aber der Geist des Herrn umkleidete Gideon. Aber auch da war auch der Gideon, da war auch noch nicht alle seine Zweifel aus seinem Herz raus. Wir kennen diese Geschichte. Wenn du Israel durch meine Hand retten willst, wie du gerade geredet hast, so gebe mir ein Zeichen. Da kommt dann hinterher diese bekannte Begebenheit, dass der Gideon ein Zeichen fordert, ein wirklich unscheinbares Zeichen mit diesem Vlies, mit dieser Handvoll Wolle, die er draußen auf einen Stein legt und der Gott bittet, wenn du mit mir willst, dann mag all die Umgebung nass sein und dann oder trocken sein und dann mag das Vlies mag nass sein. Gott gewährt es ihm. Gideon sieht's, aber er hat immer noch Zweifel in seinem Herzen und er bittet ihn noch ein zweites Mal ganz ehrfurchtsvoll: Herr, kannst du es bitte noch mal andersrum machen, dass draußen alles nass ist und dann das Vlies trocken? Und Gott gewährt ihm auch diese Bitte. Ich glaube, es gab schon viele Predigten gerade über diese Begebenheit. Ich will da gar nicht tiefer drauf eingehen. Aber wir werden, wenn wir jetzt gleich weitergehen, sehen, eigentlich wäre die Bitte gar nicht nötig gewesen. Gott hatte sowieso vor, ihm noch mal in seinem Glauben zu bekräftigen. Und davon lesen wir, wenn wir in dem Text weitergehen. Kommen darüber gleich noch drauf. Aber Gideon hat jetzt erstmal in der Kraft, die Gott gegeben hat, legt er sich ein großes Heer zu. Er geht raus in diesen Stamm Manasse und auch in die Nachbarstämme. Er lässt es aufrufen, dass die Menschen zusammenkommen. Und er bekommt doch ein scheinbar sehr ansehnliches Heer zusammen. 32.000 Krieger kommen zu ihm. Doch eine große Bewegung. Und dann kommt etwas doch sehr, sehr Seltsames. Gott fängt an zu sortieren, die Leute, die er da um sich geschart haben. Von den 32.000, da gehen erstmal 22.000 wieder nach Hause, nachdem dann Gideon gefragt hat, habt ihr Angst? Eigentlich hätte er selber mitgehen müssen, weil eigentlich hatte er auch selber Angst, aber er ist da geblieben. 22.000 gingen noch nach Hause, 10.000 bleiben übrig. Und Gott fängt wieder an zu sortieren. Er sagt, das sind noch viel zu viele. Ich will nicht, dass die Israeliten hinterher sagen können, sie haben sich durch die eigene Kraft gerettet, sondern das sollte eine Glaubenstat sein. Gott hatte sie gerettet. Und er lässt von diesen 300 noch übrig bekommen durch ein sehr seltsames Ausscheidungskriterium. Die das Wasser geleckt haben wie ein Hund steht wörtlich in der Bibel, die sollen es sein, die mit dir in den Kampf ziehen. Und so bleiben von 32.300 über und das gegnerische Heer, das lernen wir dann hinterher im 8. Kapitel, würden wir uns das anschauen, waren ungefähr 135.000. Ich glaube, schon mit 32.000 Leute wäre es eigentlich auf verlorenen Posten gewesen. 300. Eigentlich aussichtslos. Aber der Herr bestärkt den Gideon wieder. Er gibt ihm jetzt ein Zeichen von sich aus. Er sagt, geh doch mal hin zu den Midianitern runter, zeig sie dir an. Und wenn du dich fürchtest, dann nimm deinen Knecht mit, den Pura, und hör mal, was diese Midianiter von dir denken. Und er kommt dahin mit seinem Knecht. Den hat er mitgenommen, weil er sich gefürchtet hat. Und hört, was die Midianiter sagen. Oh, da hatte einer einen Traum. Da war ein Brot, ein Weizenbrot ins Lager reingerollt. Der hatte das auf das erste Zelt getroffen und hatte das Zelt umgekehrt. Und der eine Midianiter fragt den anderen, kannst du dir da einen Reim auf diesen Traum machen? Und der andere sagt, ja du, das ist der Gideon. Der wird uns besiegen. Das ist auch der Retter, der den Gott seinem Volk gegeben hat. Und Gideon kommt und betet an. Und deswegen meine These, die ich eben gesagt hatte, dieses erste Zeichen, was der Gideon damals gefordert hatte mit diesem Vlies, es wäre eigentlich gar nicht notwendig gewesen. Gott hatte eh noch vor, den Gideon in seinen Glauben zu bestärken. Ja, und dann geht Gideon allen Ernstes mit diesen 300 Leuten voran. Und es kommt ja halt noch besser. Wir kennen alle vielleicht noch oder viele von uns diese Geschichte noch aus der Sonntagsschule. Der geht da nicht mit Schwertern hin, sondern was nehmen sie mit? 300 Hörner, um Laum zu blasen. Und 300 Krüge und 300 Fackeln. Mit diesen Fackeln hat es dann auch noch was Besonderes aus sich. Offenbar verstecken sie diese Fackeln in den Krügen. Wie werden sie es gemacht haben? Wahrscheinlich was Glut in diese Krüge rein, die harzgetränkten Fackeln rein, das oben dann luftdicht abgeschlossen, dann habt ihr eine Glut da drin, aber ihr seht außen keinerlei Licht. Und so geht dann der Gideon mit seinen 300 Mitstreitern runter zu diesem Heer, diesen Gideonitern, Midianitern, teilt es in drei Gruppen auf. Er sagt ihnen, tut dasselbe, wie ich es letztendlich tun werde. Er stellt sich um die Midianiter dann auf mit den 300 dran Leuten. Er gibt das Zeichen, er bläst in Zorn und er zerscheppert dann letztendlich den Krug. Das muss ein gewaltiger Lärm gewesen sein. Die Fackeln in der Glut bekommen wieder Luft, das Feuer lodert auf und rund um dieses pfändliche Heerlager sind dann diese 300 mit Lahmhörnern bewaffneten Israeliten mit viel Licht und Gott schenkt es halt so eine große Verwirrung in den Midianitern. Sie kommen es mit der Angst zu tun. Warum? Weil Gott es auch so vorbereitet. Sie flüchten und Gideon hat einen großen Sieg. Danach in den weiteren Kapiteln sehen wir noch, wie er die anderen Stämme zu Hilfe ruft, wie die Midianiter dann so vernichtet werden, dass sie nie wieder in Erscheinung treten. Es war auch ein endgültiger Sieg über die Midianiter gewesen. Und der Gideon ist ein Held des Glaubens gewesen oder ein Glaubenszeuge, aber Gott selber bezeichnet ihn als starken Held. Was macht so ein Held aus? Ich hoffe, wir haben es so ein bisschen gesehen. Das macht nicht die eigene Kraft aus. Das macht uns nicht zu Glaubenshelden. Es macht nicht, unser Intellekt macht uns nicht zu Glaubenshelden. Es machen uns, der Gehorsam gegenüber Gott macht einen zu einem wirksamen Werkzeug für unseren Herrn. Und das ist der Gideon gewesen. Und ich bin so dankbar, dass die Bibel, wenn sie den Glauben erklärt, uns diese Beispiele gibt. Das sind die Dinge, aus denen wir für unseren Alltag lernen können. Aber vielleicht sagt er, naja, ist ja eine alte Geschichte. Ich habe für euch eine etwas neuere. Ist aber auch nicht mehr so ganz neu, aber ist nicht so alt. Sie ist jetzt nicht über 3000 Jahre alt. Sie hat ihren Ursprung jetzt schon vor 126 Jahren. Und zwar ist es die Geschichte der Gideons. Ich möchte bloß mal ganz kurz zusammenfassen. Ich finde sie nämlich so toll. Ich musste in meinem Berufsleben schon oft überall auf der Welt irgendwo in Hotels übernachten. Und immer was ich da mache, dann gehe ich dann zum Nachttisch und ziehe dann diese Schublade auf. Und in ganz vielen Fällen, egal wo ich bin, da finde ich eine Bibel drin. Und wenn man diese Bibel aufschlägt, dann ist das eine Gideon-Bibel und da vorne steht eine Geschichte drin, wie das dann letztendlich entstanden ist. Das ist eine schöne Geschichte. Das war 1898. Da begegnen sich zwei Handlungsreisende in einem kleinen Nest in Wisconsin, ist ein Bundesstaat in den USA, auch nicht der größte und nicht der berühmste, das ist der mittlere Westen. Da geht nicht gerade das Weltgeschehen los, aber die beiden Handlungsreisenden, die begegnen sich. Und in dem Hotel in dieser Kleinstadt, da ist kein Zimmer mehr frei. Und so werden diese Handlungsreisenden, der eine beziehungsweise wird dann gebeten oder wird das Angebot gemacht, du kannst ja doch dieses Doppelbettzimmer noch mit dem anderen Handlungsreisenden letztendlich teilen. Machen sie, sollte er denn auf der Straße schlafen? Was sie merken, das sind beides Christen. Was sie machen, sie halten dann ihre Andacht zusammen, sie beten zusammen, lesen aus der Bibel zusammen und sie beschließen sich, nochmal zu treffen. Halbes Jahr später in einer anderen kleinen Stadt, irgendwo auch wieder in Wisconsin, treffen sie sich und überlegen, was sollen sie machen? Und sie haben gesagt, naja, komm, lass uns doch einen Verein gründen für christliche Handlungsreisende, um die irgendwie im Glauben zu stärken. Gesagt, getan, machen sie. Sie legen ein Datum fest, wann sie sich das erste Mal treffen sollen. Halbes Jahr später, wieder noch eine andere Stadt, auch wieder in Wisconsin, so einer Kleinstadt. Und es kommen sage und schreibe drei Leute. Prima, reicht darum, Verein zu gründen. Der eine wird dann der Präsident, der zweite wird der Stellvertretende und der dritte wird der Kassenwart. Das war die Geschichte, wie die Gideons begonnen haben. War nicht besonders hervorscheinend, aber es geht weiter. Der Verein entwickelt sich und 1908, da treffen sie eine Entscheidung für so ein Programm. Die nennen das Bible Project. Eine Bibel für jedes Hotelzimmer. Und die fangen an, fleißig Bibeln zu verteilen. Und von 1908 bis 2001 verteilen sie die erste Milliarden Bibeln. 1 Milliarde Bibeln und Neue Testamente, nicht nur in Hotelzimmern, sondern in Krankenhäusern, in Gefängnissen, überall. Aber es kommt noch besser. Von 2002 bis 2015 verteilen sie das 2. Milliarde Bibeln in nur 13 Jahren. Und ich glaube, jetzt sind sie ungefähr bei 2,5 Milliarden Bibeln. Und wir wissen, Gott hat vieles durch sein Wort getan. Viele Menschen sind zum Glauben gekommen. Wir gehören zwar nicht zu den Gideons, aber wir verteilen auch manchmal Bibeln. Und Wolfgang ist heute nicht da, aber ihr könnt im nächsten Gemeindebrief lesen. Er hatte eine schöne Begebenheit. Vor 10 Jahren war auch schon der Bus hier und da wurden Bibeln verteilt. Und da war ein junger Mann, der kam dann auch zum Bus, der las mit einem, ja, wir wissen gar nicht mit wem, ein bisschen was aus dem Johannesevangelium. Er nahm sich die Bibel mit und ist zum Glauben gekommen. Ist jetzt wohl schon zu 10 Jahren im Glauben. Und ich denke, mit 2,5 Milliarden Bibeln, da gibt es noch viel mehr tolle Geschichten, was Gott da alles getan hat. Und ich finde es eine schöne, ja, schöne Geschichte. Geschichte hört sich immer ein bisschen banal an. Es ist ein Wunder Gottes, was er gewirkt hat. Und ich wollte es einfach nur weitergeben, weil ich denke, zu unserer Ermunterung und zu unserer Stärkung können wir das mehr als gebrauchen.